So, heute Abend ist also ein besonderes Thema gewünscht. Das heißt, es hat sich so ergeben, dass es nicht explizit gewünscht war. Ich habe das vorgeschlagen von mir aus und da wurde gesagt, oh, das ist genau das Thema, was wir gebrauchen können, weil einige hier aus der Gruppe, das habe ich gehört, Dutzend Leute sich sehr für das Thema Tod und Vergänglichkeit interessieren, auch vielleicht so mehr im proaktiven Sinne, vielleicht im Sinne von Tätigkeiten, die man in diesem Zusammenhang ausführen kann, Hospizarbeit oder was auch immer. Ich würde mich interessieren, was das konkret ist für euch. Aber mein Motiv, um dieses Thema vorzuschlagen, kommt eben aus meinem Zusammenhang. Und Rainer hatte mich schon vor mehr als 6 Monaten, glaube ich, gefragt, welches Thema ich denn präsentieren würde, und ich, mein Geist ist einfach in die Leere gegangen, und natürlich kann man sich immer etwas aus dem Ärmel ziehen, was vielleicht passen würde, aber man möchte natürlich auch das Gefühl haben, dass es wirklich relevant ist, also in dem Sinne, dass es auch mich betrifft, und wenn es mich betrifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es euch auch betrifft oder dass es auch irgendwie bei euch landet, ne? Denn es gibt sehr viele Möglichkeiten, über die buddhistische Lehre zu reden. Man kann Lectures geben und so weiter, die vielleicht auch dann eher abstrakt sind. Und manchmal sind sie auch durchaus abgehoben, mit Fachsprache verbunden und so weiter. Und nicht, dass das nicht manchmal hilfreich sein kann, wenn erklärt wird, was eben die Fachsprache versucht zu kommunizieren. Aber ich möchte natürlich heute keine Lecture geben zum Thema Tod und Vergänglichkeit, sondern versuchen, einen Bezug herzustellen, einen direkten Bezug herzustellen zu unserem Leben, Erleben, so wie es jetzt hier und heute sich abspielt, hier in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Der buddhistische Fachausdruck dafür, dieses Thema ist Marana Sati, heißt das. Das Wort Sati, das kennen viele von euch bestimmt, das ist Achtsamkeit oder Gewahrsein. Bewusstheit, und dann Marana ist eben Tod, also Bewusstsein, Bewusstheit vom Tod. Oder wir würden vielleicht in moderner Parlance sagen, Memento Mori, ne? Das ist ein sehr verbreiter Begriff, gedenke, dass du stirbst, dass du sterben wirst. Also sich dieses Thema ein bisschen näher zu bringen. Und in der buddhistischen Geistesschulung ist es generell ja auch immer wieder der Fall, dass gerade auch uns manchmal Dinge nahegebracht werden, die wir vielleicht nicht uns selbst unbedingt erwählen würden oder wir vielleicht ein bisschen zögern oder Vorbehalte haben, ob das jetzt etwas ist, womit ich mich wirklich beschäftigen muss oder sollte. Oder vielleicht auch, dass ich einfach Angst habe davor, weil etwas Bedrohliches vielleicht da auf mich wartet. Etwas, wo ich nicht weiß, wie ich dann damit umgehe, was es mit mir tut, ob ich nicht irgendwie in emotionale Bedrohung komme, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige. Und gerade das Thema Tod hat manchmal gerade auch in unserer Kultur, in der westlichen Kultur, so ein bisschen den Beigeschmack des Morbiden, ne? Sich mit solchen Themen beschäftigt. Ich würde sagen, dass es gerade morbide ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Das ist eine ziemlich morbide Haltung. Und Woody Allen hat es mal sehr humorvoll ausgedrückt, als man ihn gefragt hat, hast du eigentlich Angst vorm Tod? Und er hat gesagt, ich habe keine Angst vorm Tod, aber ich möchte nicht gerade dabei sein, wenn es passiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, auf humorvolle Art, ne, wie es uns vielleicht selbst geht, auf der einen Seite. Wenn man so flüchtig darüber nachdenkt, denkt man, naja, klar, wir sterben alle, ne? Es stimmt allen bevor und so. Haben wir alle schon mal gehört, haken wir ab. Aber dann, wenn eben dann wir vielleicht in unserem nahen Umfeld, in unserer Bekanntschaft, Bekanntenkreis und so weiter hören, dass jemand von uns gegangen ist, oder eben es betrifft uns direkt selbst, wir kriegen eine Nachricht von unserer Ärztin, dass eine lebensbedrohliche Krankheit sich eingenistet hat bei uns, dann ist natürlich, werden wir aufgerüttelt, ne? Dann ist es wirklich angekommen und wir sind aufgefordert, Stellung zu beziehen, was also dieses Thema jetzt direkt für uns bedeutet. Und für mich war eben auch in diesem Jahr direkt bei uns im Kloster, sind drei Leute haben sich verabschiedet aus unserem Sangha-Zusammenhang, die alle kurioserweise gerade so um 50, 49, 50 Jahre alt waren, also wie man so sagt, mitten im Leben stehen, aus unterschiedlichen Gründen. Ein Unfall, Flugzeugunfall, eine Krebserkrankung und ein plötzlicher Herzschlag mitten in einem Café in Berlin. Das war's. Ne? So kann es gehen. Und diese Menschen, die, also ich kannte sie sehr gut und die waren teilweise auch gerade erst vorher bei uns gewesen. Und das sind dann so Dinge, die ich dann immer so auch als Aufforderung und Einladung verstehe. Oh ja, okay, das ist etwas vielleicht, das du dir auch wieder ein bisschen näher bringen könntest, dieses Thema. Denn wir sind zwar als buddhistische Mönche zum Beispiel oft in der Funktion oder der Rolle, dass wir Leute begleiten, die also zum Beispiel Todesfälle zu beklagen haben, die dann zu uns kommen und eine Verbindung suchen. Und wir alle wissen natürlich, dass das eine wunderbare Sache ist, wenn wir trauern, Verlust erfahren haben, wenn andere Menschen für uns da sind, dass also mit uns teilen, Anteil nehmen an der Verlusterfahrung. Das ist etwas, was uns unterstützt und hilft, eben auf eine förderliche Art und Weise durch den Trauerprozess zu gehen. Und wir sozusagen sind gewissermaßen in einer professionellen Rolle dabei. Manchmal kommen auch dann Leute zu uns, die uns kaum kennen oder noch nie da gewesen sind. Wie auch diesem Jahr haben wir dreimal eine Urne mit Asche uns in der Nähe des Klosters befindet sich ein Wasserfall, haben wir diese Asche zerstreut. Das ist uns so ein Ort. Ich weiß nicht, ob das überhaupt legal ist, vielleicht sollte man das von der Aufnahme streichen, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es in der Schweiz, glaube ich, legal ist. In Deutschland darf man sowas nicht tun. Die Asche einfach der Natur zurückzugeben, den Elementen zurückzugeben. Und auch wiederum, das waren auch ganz unterschiedliche Personen. Eine Person, die wir gar nicht kannten, noch nicht mal die Todesursache wussten. Ein junger Mann, 18 Jahre alt, der Selbstmord begangen hatte. Und eine Frau, die ich sehr gut kannte, die sogar den Wunsch geäußert hatte, dass sie möchte, dass ihre Asche genau dahin kommt. Die ist sogar ein paar Monate vorher da gewesen, hat das also mir mitgeteilt, dass sie das gerne möchte. Also dann ist für uns, dann sind wir also aufgefordert, eben kleine Rituale zu machen, eben den Prozess der Hinterbliebenen zu begleiten. Aber natürlich ist es etwas, gerade wenn man diese Menschen kennt, was einem selbst betrifft und berührt. Ne? Das lässt einen irgendwie, ich würde nicht ja sagen, dass ich dann irgendwie so ein kühler Profi bin, der dann einfach sein Ritual durchzieht, sondern gerade eben, wenn die Menschen einem nahe gestanden haben, ist das auch eine Betroffenheit und regt dann eben dazu an, über das Thema Tod und Vergänglichkeit wieder neu, immer wieder neu, immer wieder vielleicht auch von einem anderen Blickwinkel darüber zu reflektieren und nachzudenken und vielleicht sogar zu praktizieren. Der Buddha hat uns ja in einer seiner vielen Empfehlungen zu diesem Thema empfohlen, dass wir sogenannte 5 tägliche Betrachtungen durchführen könnten. Das wäre sehr hilfreich. Und diese Betrachtungen beschäftigen sich mit dem Thema Altern. Also ich bin dem Alter ausgesetzt, ich kann dem Alter nicht entgehen. Ich bin Krankheit ausgesetzt, ich kann Krankheit nicht entgehen in diesem Leben. Ich bin Tod ausgesetzt, ich kann dem Sterben nicht entgehen. Alles, was ich mich gewöhnt habe, was mir lieb ist, das wird irgendwann von mir getrennt sein, wird sich irgendwann von mir lösen. Die 5. Betrachtung ist dann eben die Betrachtung, die sich mit den karmischen Zusammenhängen beschäftigt. Also mit der die Reflexion, dass wir also alle Erben unseres Schaffens sind, unseres Wirkens. Wir sind aufgrund unseres Wirkens in dieser Form hier erschienen, in dieser Welt, in diesem konkreten Zusammenhang. Wir haben hier die Möglichkeit, eben heilsame Dinge zu wirken, gute Dinge zu tun, förderliche Dinge zu tun, die den Geist erhellen und unser Herz erleichtern. Oder eben, wenn wir völlig ignorant und verblendet sind, dann tun wir einfach Dinge, die uns unsere schlechten Gewohnheiten suggerieren. Und dann geht das in eine nicht so angenehme Richtung. Aber die Ermahnung oder der Fingerzeig in dieser kleinen Lehrempfehlung ist, dass man sich eben darüber Gedanken macht, dass wir alle also unsere, dass wir nicht nur die Erben unseres Wirkens sind, sondern dass wir jetzt auch wirken in Bezug auf die Zukunft, auch das, was da kommen mag, steht im direkten Zusammenhang mit dem, was wir jetzt hier tun, was wir jetzt konkret, man könnte sagen, sogar aus unserem Leben machen. Und das ist ganz konkret zu verstehen, also nicht nur zu verstehen im Sinne, wie man es herkömmlich versteht, ne, was wir aus unserem Leben machen, im Sinne unserer Berufsausübung oder der Familienplanung oder was auch immer, sondern was wir aus unserem inneren Leben machen, unsere geistige Ausrichtung, unsere mentale Ausrichtung, die ist, steht in diesem Zusammenhang direkt vor unseren Augen, ne, dass wir uns das klar machen, dass wir die Möglichkeit haben. Wir sind also nicht hilflose Opfer der Wirkkräfte, die aus der Vergangenheit kommen. Das ist sowieso passé und lässt sich auch schwer ergründen. Der Buddha hat immer wieder auch darauf hingewiesen, dass es müßig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Vor allen Dingen vielleicht, wenn das Leben einem ein bisschen happig mitspielt, dann neigen manche Menschen dazu, sich zu grämen und vielleicht sich sogar selbst schuldig zu fühlen, sich selbst verantwortlich zu machen dafür, ne, dass es ihnen so schlecht geht. Oder eben, manchmal, wenn Leute dann die Nachricht bekommen, dass sie eine lebensbedrohliche Krankheit haben, ne, dass sie es selbst irgendwie erwirkt hätten. Das ist eine Spekulation, ne, das ist eine Mutmaßung, was sich nicht direkt, denke ich, nachweisen lässt. Also dieses Thema, ich muss mir wirklich Mühe geben, heute Abend das ein bisschen einzugrenzen, dass es irgendwie nicht etwas ist, was ausufert und uns irgendwie zu sehr in den spekulativen Bereich bringt, sondern uns wirklich auch ein bisschen so an der Buddha-Lehre dranhält. Ne? Der Buddha sagte zum Beispiel, die Betrachtung über den Tod, ihr Mönche, entfaltet und häufig geübt, bringt hohen Lohn und Segen. Sie mündet im Todlosen, endet im Todlosen. Vielleicht haben einige von euch diesen Begriff noch nie gehört, das Todlose, oder? Hört sich komisch an, das Todlose. Ne? Vom Tod haben wir gehört. Todlos, was ist das denn? Was soll das denn sein? Ist etwas wie Unsterblichkeit? Ne? In manchen spirituellen Traditionen hat man den Begriff Unsterblichkeit. Ja, der Buddha hat nicht den Begriff Unsterblichkeit benutzt, sondern das Todlose als das Ziel der buddhistischen Praxis. Das ist interessant. Auch interessant ist, dass also die Personifizierung, diese Symbolfigur für das, was stirbt, im Buddhismus als Mara bezeichnet wird. Mara ist die Verkörperung oder das Bild für, schlicht und einfach, Mara bedeutet eigentlich schlicht und einfach Tod. Aber es ist auch in der erweiterten Bedeutung natürlich, wie ihr bestimmt schon gehört habt in vielen Geschichten, Symbolfigur für Verblendung, Unwissen, nicht sehen können, wie die Dinge sind. Einfach nur Opfer seiner Gewohnheiten zu sein und ferngesteuert, ne, auf Automatic Pilot zu funktionieren und nicht wirklich bewusst zu sein, was die eigenen Antriebe und Motive sind im Denken, im Handeln, im Fühlen und so weiter. Und dieser Begriff eben das Todlose deutet darauf hin, dass es eben eine andere Dimension gibt, eine Dimension, die durchaus erfahren werden kann. Es ist jetzt kein Luftschloss oder irgendwie eine besondere spitzfindische, metaphysische Metapher, sondern das Todlose. Der Begriff ist auch, denke ich, deswegen so gewählt worden, weil er uns unseren Geist, vor allem den begrifflichen Geist, irgendwo ins Leere laufen lässt. Ne? Lässt sich nicht erfassen. Was ist damit gemeint? Was könnte man sich darunter vorstellen? Man kann sich nichts darunter vorstellen. Ne? Wir können uns etwas darunter vorstellen und auch wenn wir es, gerade wenn wir es vielleicht noch nicht gesehen haben, aber von dem, was wir gehört haben, was Tod bedeutet. Ne? Wir beziehen es meistens auf diesen Körper. Und im buddhistischen Denken geht es natürlich auch noch darüber hinaus, es bezieht sich nicht nur auf den Körper, sondern auf den Geist. Denn nicht nur der Körper wird am Ende des Lebens sozusagen abgegeben, sondern auch unsere geistigen Funktionen und so weiter. Wie kommt man an ein Ende und ja, wenn die Gehirntätigkeit die Gehirnströme aufhören zu funktionieren, dann ist auch jegliche geistige Tätigkeit zu Ende. Wo geht sie hin? Müßig, diese Frage zu stellen. Ne? Man würde jetzt nicht sagen, sie geht ins Todlose. Das Todlose eben ist ein Hinweis auf, manchmal hat der Buddha das auch noch leicht anders ausgedrückt mit dem Begriff des Ungeborenen, Ungewordenen, Ungeschaffenen. Also das, was nicht geboren ist, was nicht geschaffen wurde, was nicht gestaltet wurde, sondern das ist, könnte man mit dem Todlosen quasi als äquivalent gleichsetzen. Nun fragen wir uns wieder, was ist das denn? Was ist das, was nicht geboren wird und nicht geworden, nicht geschaffen ist? Wie kann man sich das vorstellen? Und wieder greift unser begrifflicher Verstand, der greift da ins Leere. Aber der Hinweis ist ganz deutlich da, der wird explizit auch forciert und immer wieder reingebracht. Der Buddha sagt zum Beispiel in einem Zusammenhang, wenn es das Ungeborene, Ungewordene, Ungeschaffene, Ungestaltete nicht gäbe, dann gäbe es auch kein Entrinnen vom Gewordenen, Geborenen, Geschaffenen, Gestalteten. Und weil es eben dieses Ungeborene, Ungewordene, Ungeschaffene, Ungestaltete gibt, deswegen gibt es ein Entrinnen vom Geborenen, Gewordenen, Gestalteten, Geschaffenen. Also, es ist ein, wenn ihr jetzt, hoffe, ihr habt das mitverfolgt, wenn man sich das also etwas nahe bringt, ist es ein Hinweis darauf, dass also das, was wir gemeinhin erleben, vor allen Dingen für das, was wir uns halten, diese Person hier, dieses solide Ding, dieser Körper vor allen Dingen, aber auch dieser Geist, gehören alle also zu den geborenen, geschaffenen, gewordenen, geschaltenen Dingen. Das ist etwas, was eben nur eine gewisse Dauer hat. Es kommt in diese Existenz, bleibt für eine Weile und geht wieder. Und das ist natürlich nicht zu verstehen, das ist eine Binsenwahrheit, jeder weiß das. Und trotzdem, wie kommen wir diesem Thema ein bisschen mehr auf die Spur? Wie können wir mit dieser anderen Dimension ein bisschen mehr in Kontakt kommen? Ne? Ohne dass es nur eine hochfliegende Idee ist oder ein buddhistisches Konzept, an das ich glaube. Ja, der Buddha hat gesagt, es gibt das Ungeborene, Ungeworden, Ungeschaffen. Ich glaube dem Buddha, ich habe viel Vertrauen in den Buddha. Wenn der Buddha dann hier säße, dann würde er sagen, ja gut, es ist schön, dass du Vertrauen in mich hast und glaubst, aber in meiner Lehre ermutige ich eigentlich immer meine Schüler und Schülerinnen, dass sie wirklich auch ergründen und nachforschen und durch eigenes Erfahren, direktes Erfahren, den Dingen auf die Spur kommen, was das denn sein könnte. Eine der direktesten Möglichkeiten, zum Beispiel in der buddhistischen Tradition, aus der ich komme, das kommt aus einem tropischen Land, aus Thailand. In Thailand und auch in anderen südostasiatischen Ländern, vor allem die mit dem Buddhismus zu tun haben, ist der Tod sehr offen. Man kann den sehr offen sehen. Also muss natürlich schon, würde ich sagen, Interesse am Dhamma haben, am Buddhismus haben. Manchmal gibt es die Möglichkeit, eben dem Verbrennungen beizuwohnen. Die finden in den Klöstern statt, in den Waldklöstern vor allen Dingen. Das sind einfach zwei, da werden zwei Mauern hochgezogen mit Treppchen. In der Mitte kommt ein Scheiterhaufen und dann wird der Leichnam einfach oben drauf gelegt. Und der wird auch gar nicht groß eingepackt, vor allem in ärmeren Gegenden, in riesigen Teakholzsarg oder so. Das könnte sich kein Mensch leisten. Und man kann das wirklich sehen. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal nach Thailand kam, vor 20 Jahren, war kurioserweise gleich ein paar Tage, nachdem ich ankam, wurde ein hochangesehener Schüler von Ajahn Chah eben auf diese Art und Weise verbrannt. Es war ein Riesenanlass mit Tausenden von Leuten. Und alle standen, es war ein großer, dekorierter, kleiner Hügel, auf dem war dann dieser Scheiterhaufen und ein großer Baldachin drauf, mit alles wunderbar dekoriert. Man würde gar nicht vermuten, wenn man als Unbeteiligter dahin käme, dass es sich um eine Verbrennung handelt. Aber dann wurde das Ganze in Brand gesetzt und der Baldachin ging in Flammen auf und Man konnte dann direkt auch nah rangehen. Ich erinnere mich, dass dann ein Mensch, der neben mir stand, vielleicht hat er beobachtet, dass ich ein bisschen zögerte. Ich war eben neu in Thailand und hatte so etwas noch nie gesehen. Hat er gesagt, komm doch mal mit hoch, schau dir das doch mal ein bisschen näher an. Und dann sind wir die Treppchen hochgegangen und haben uns eben das ein bisschen näher angeschaut, was da passiert. Also nennen es also die Flammen um diesen Körper herum züngeln. Irgendwann macht es dann auch Pop und Plop. Da passieren interessante Dinge dabei. Wurde mir dann hinterher erklärt, was das bedeutet, dass dann eben die Schädeldecke auseinanderplatzt, wenn es dieses Geräusch gibt. Also sehr, sehr anschaulich, die Geschichte. Was noch, ich muss sagen, für mich war das eigentlich interessant. Irgendwie auch interessant, im Sagen, das ist, ne, mehr so noch so eine distanzierte anthropologische Haltung gehabt in dem Zusammenhang. Aber dann, ein paar Jahre später, wurden wir von einem singalesischen Pathologen in die pathologische Abteilung seines Krankenhauses eingeladen, zu einer Autopsie. Und da hat es mich dann gekriegt. Denn das hatte ich noch nie gesehen. Ich hatte eben nicht Medizin studiert in meinem Laienleben, sondern ganz andere Dinge gemacht. Und wir waren eben in der Position, in der normalerweise Medizinstudenten sind, ne, so zwei Treppchen und dann ein Tisch und dann der Leichnam, der dort seziert wird. Und der Pathologe ging davon aus, dass wir ein großes Interesse haben, die genauen Todesursache kennenzulernen. Er hat also einen strengen wissenschaftlichen Vortrag gehalten. Er hat also die ganzen Teile daraus genommen und sie uns hingelegt und dann erklärt, in großem wissenschaftlichen Detail, was also da die Todesursache, er hatte es wohl vorher schon vorbereitet und das uns genau erklären. Und ich habe gemerkt, ich stand davor und ich habe gemerkt, mein Verstand hörte auf zu funktionieren. Ich konnte gar nichts aufnehmen. Das war wie so Sprechblasen. Das hätte auch Siwaeli sein können oder so etwas. Oder irgendeine andere exotische Sprache, hätte ich genauso viel verstanden. Und dann registriert die emotionale Betroffenheit. Das war also ein Schock. Ich war im Schockzustand. Ja, war so diesen Leib, diesen menschlichen Leib eben zu sehen, erstmal aufgemacht, die einzelnen Teile rausgenommen, das Gehirn aufgemacht, das Gehirn rausgenommen, also Schädel und alles hingelegt. Und ich war in derartigen Schockzustand, ich wäre beinahe ohnmächtig geworden. Und dann war auch noch ein Gehilfe des Pathologen da, der hatte kräftige, tätowierte Arme. Damals hatten nur die Seefahrer und die Gefängnisinsassen Tattoos im Gegensatz zu heute. Ich dachte, puh, der sieht aus wie so ein Fleischermeister von echten Schrot und Korn. Das hatte etwas Brutales und Schockierendes für mich. Und ich musste rausgehen, weil ich dachte, wenn du nicht gehst, dann wirst du rausgetragen. Und ging hinten rum in den Waschraum und dann kam dieser Mann rein. Und das war so schön. Er hatte so ein freundliches Lächeln im Gesicht und sagte, are you alright? Would you like a cup of tea? Are you okay? Das war so. Das hat meinen Tag gerettet, also dieser Mann. Das war so eine schöne Geste des Mitgefühls. Er hat genau mitgekriegt, was bei mir passiert war. Und meine Wahrnehmung für ihn war völlig überzogen und völlig daneben. Man hat dann auf sehr mitfühlende Art und Weise sich um mich gekümmert, mir eine Tasse Tee gegeben. Und irgendwann ging es auch wieder. Und ich habe mich dann sogar nochmal wieder reinbegeben. Aber ich erzähle euch das so ein bisschen im Detail, einfach um darauf hinzuweisen, da ist also etwas, da hat etwas reagiert, das ist nicht steuerbar vom Verstand, vom kognitiven Geist. Ich hatte natürlich mich mit diesem Thema beschäftigt, gerade auch in den ersten Jahren als Mönch. Man kriegt das ja auch ständig präsentiert. Aber mein Gemüt hat das überhaupt noch nicht registriert. Ne? Natürlich, okay, man muss sagen, vielleicht eine etwas extreme Situation. Man möchte vielleicht etwas sanfter rangeführt werden, als auf diese Art und Weise. Ne? Aber so war es halt. Ne? Das war eine Möglichkeit, die bekommt man nicht sehr oft, gerade in der westlichen Welt, sich das anzuschauen. Und ich kann es im Nachhinein wirklich empfehlen. Gerade auch, wenn man vielleicht ein bisschen Vorbehalte hat, kann ich es empfehlen, das einfach mal zu tun. Es hat wenigstens, also mindestens zunächst einmal einen sehr ernüchternden Effekt auf den eigenen Geist. Man ist sehr ernüchtert, man ist sehr cool, sehr kühl hinterher. Für einen Mönch ist das eine gute Sache. Wenn also die Sinnenwelt wenigstens für eine gewisse Zeit nicht mehr so die Verlockung hat wie noch vor dem. Ne? Es geht also direkt an den Nerv der Angelegenheit, an unsere Anhaftung an die Welt der Sinne und das Ergötzen im Bereich der Sinne. Da war ein Mann dabei, der hatte uns gefahren, ein Mann aus Kenia, der war einfach nur dabei gewesen, weil er uns mit dem Minibus gefahren hatte. Und als wir über den Parkplatz gingen, habe ich ihn gefragt, wie war das denn für dich? Du warst doch auch, wie fandst du das denn? Och, meinte er, ich habe Hunger gekriegt dabei. Man kann also sehen, die Wahrnehmung, ne, wird bestimmt von der eigenen Haltung. Ne? Die Wissenschaft, mehr wissenschaftlich orientierten Mönchen, einige meiner Kollegen, die haben sehr, okay, da ist diese Arterie und so weiter, die ist blockiert gewesen und deswegen also ging das nicht weiter für ihn. Die haben aus dieser Art und Weise das Thema studiert. Er hatte Hunger bekommen und ich war im Schock. Ne? Ich bin fast ohnmächtig geworden in dieser Situation. Aber für mich war es natürlich auch ein Hinweis, ne? dieser Schockzustand war ein Hinweis darauf, okay, jetzt nicht, verkriech dich jetzt nicht und sag nie wieder, das mache ich nicht nochmal, sondern nimm es einfach nochmal, probiert und dann sah die Sache schon etwas anders aus und man konnte einfach etwas vorbereitet in so eine Situation reingehen und wirklich dann dabei bleiben, anstatt dass dunkle Wolken aufziehen und einen bedrohen, dass man da lang hinschlägt, sozusagen. Also es ist zum Beispiel, eine Art des Zugangs, die man sich verschaffen kann zu diesem Thema. Vielleicht ein bisschen brachial für viele von euch, aber als, würde man sagen, flankierende Maßnahme durchaus einen Versuch wert. Dann ist das andere Thema, was natürlich in diesem Zusammenhang auch wichtig ist. Ich würde dazu gerne so ein Zitat von Ajahn Chah vorlegen, so als Einleitung, so einen leichten Wechsel des Themenbereichs. Und er sagt in einer Situation, derjenige, der weiß, damit ist eigentlich das Wort in Details sagen dazu immer Butoh. Butoh ist auch ein Mantra, was in der Meditation benutzt wird, eben um uns an die Unmittelbarkeit unseres Erlebens zu erinnern. Die sagen oft Butoh, wenn sie den Atmen betrachten, beim Heben, Bu, beim Senken, To, oder in der Gehmeditation, Bu, To, als zusätzliches Hilfsmittel, um Präsenz, Geistesgegenwart zu etablieren. Ne? Ist nicht, dass man das unbedingt braucht, aber manchmal, wenn der Geist vor allen Dingen hyperaktiv ist, braucht es einfach vielleicht noch ein bisschen mehr, als einfach nur sich zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal meiner Gedanken, Gefühle gewahr, sondern ich benutze eben dieses Mantra. Und hier ist also natürlich, wie Ajahn Chah das benutzt, weist es hin auf eben diesen Aspekt der Bewusstheit. Also wenn man bewusst ist, aufmerksam ist, wirklich verbunden ist mit der direkten, unmittelbaren Erfahrung, dieser Mensch erkennt klar, dass alle bedingten Phänomene ohne Substanz sind. Und folglich wird dieser Erkennende oder dieser Wissende nicht glücklich oder traurig sein, denn er hängt nicht an den sich verändernden Umständen. Erfreut zu sein bedeutet, geboren zu werden. Bedrückt zu werden ist wie sterben. Indem wir gestorben sind, werden wir nochmal geboren. Indem wir geboren wurden, sterben wir auch wieder. Diese Geburt und dieser Tod von einem Moment zum nächsten stellt das sich endlose Rad von Samsara dar, also auf Deutsch der sogenannte Daseinskreislauf, von dem im Buddhismus immer wieder die Rede ist. Also vielleicht auch eine Verbindung, man könnte sagen, von Mikrokosmos und Makrokosmos. Ne? Wenn wir in der buddhistischen Lehre von Samsara sprechen, dann oft gemeinhin spricht man dann von den großen Zusammenhängen, von vergangenen Leben, jetzigen Leben, zukünftigen Leben und so weiter, endlosen Existenzen, durch die die Wesen einschließlich wir selbst gewandelt sind. Aber dieser Hinweis hier, den Ajahn Chah trifft, bezieht sich ja direkt auf unser Erleben. Ne? Und erfreut und glücklich oder traurig zu sein, das heißt jetzt nicht, ist jetzt nicht ein Hinweis darauf, dass man keine glücklichen Zustände oder traurigen Zustände oder hier steht auch sogar freudigen Zustände erleben sollte oder dass das gefährlich sei. Nein, schon. Nur was eben in diesem Zusammenhang zu betrachten wäre, worauf beziehen sich diese Zustände, die wir erleben? Und wie stark ist der Grad der emotionalen Investition, die wir haben? Also mit anderen Worten, wie sehr hängen wir daran fest oder stellen Bedingungen, dass die Zustände, die schönen Zustände, immer so bleiben mögen und die unangenehmen bloß gar nicht erst auftreten mögen? Also kurz und bündig gesagt, die Funktionsweise des konditionierten Geistes, des bedingten Geistes, der an einem sehr engen Spektrum funktioniert, ne? Eigentlich mehr oder weniger nur auf seinen Abneigungen und Vorlieben, ne? Ständig. Man kann das sehr gut bei sich selbst beobachten im täglichen Leben, wie sehr wir davon gesteuert sind, ne? Wie sehr wir anspringen auf diese unmittelbaren Impulse, des sich hinneigen zu dem, was uns vielversprechend angenehm erscheint und wie schnell wir im Widerstand sind, sobald etwas auftritt, was uns unangenehm ist oder bedrohlich erscheint. Aber manchmal, eben gerade wie ich das mit dem Beispiel der Autopsie verdeutlichen wollte, ist es gerade gut, auch mal ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, ne? Gegen den Strom der Gewohnheit. Vielleicht mal da zu bleiben und präsent zu sein, wenn sich Widerstand regt. Den Widerstand selbst zu untersuchen, was ist das denn? Warum reagiere ich so unmittelbar auf etwas Unangenehmes oder etwas, was mich vielleicht im ersten Momenten der Wahrnehmung beängstigt oder irgendwelche anderen, manchmal vielleicht auch unbestimmten Gefühle beschert. Bleibe ich doch mal da, anstatt mich nach dem nächsten angenehmen, wunderbaren Zustand zu sehnen und vielleicht auch aktiv, proaktiv was zu unternehmen, dass der sich auch möglichst einstellen möge. Aber wie erfolgreich sind wir in diesem Bemühen, das also zu tun, vor allen Dingen zu tun, dass es verlässlich ist für uns, dass es wirklich uns verlässliches Glück, verlässliche, dauerhafte Zufriedenheit uns beschert. Und das ist eben auch das, mit anderen Worten gesagt, worauf das Todlose wiederum hindeutet. Nur wenn man das Todlose realisiert, also nicht von diesen engen Beschränkungen und Bedingtheiten und der Konditionierung unseres Geistes angenommen ist, wenn man diese Sache also völlig durchschaut hat, dann hat man nicht nur das Todlose realisiert, sondern man hat auch Zufriedenheit, wirkliches, verlässliches Glück. Der Buddha spricht dann auch im positiven Sinne durchaus von dem Ziel der Praxis. Das ist eine Insel der Sicherheit, wo wir ruhen können, wo wir jegliches Schieben und Drücken und Abwehren und Ranziehen und so weiter ein Ende hat. Und wir dann eben das Ziel der buddhistischen Praxis verwirklicht haben. Im Kanon, im buddhistischen Kanon, in den Lehrreden gibt es auch wunderbare Beispiele für Menschen, die in dieser Negation sind oder im Schock sind. Kennt ihr die Geschichte von Kisa Gotami mit dem Senfkorn? Einige von euch haben die bestimmt gehört. Ich will das nicht zu sehr ausführen, aber es ist die Geschichte einer Frau, deren Kind stirbt, nachdem sie lange darauf warten musste, ist ihr kleines Kind gestorben und sie kann es einfach nicht fassen, dass dies passiert und ist völlig von den Sinnen aufgelöst und trägt dieses Kind herum und möchte irgendwie eine magische Medizin finden, die ihr Kind wieder zum Leben erweckt. Aber sie hat noch gar nicht realisiert, natürlich, was Tod bedeutet. Und jemand sagt ihr dann, geh doch mal zu diesem Mann da drüben, zu dem Buddha eben. Frag den mal, der hat vielleicht eine Möglichkeit, der kann dir vielleicht irgendeinen Zaubertrank geben, den du deinem Kind einflößt, dass es wieder ein bisschen mehr lebendig erscheint. Und sie geht zum Buddha und fragt ihn dann, könnte er ihr helfen, dieses Kind wieder, ne, dem wieder ein bisschen mehr Leben einzuhauen. Der Buddha sagt, ja, es gibt da eine Möglichkeit, es gibt da eine simple Medizin, du musst ein paar Senfkörner besorgen. Oh, sagt er, Senfkörner, oh, das ist, hört sich nicht so schwierig an. Aber diese Senfkörner müssen aus einem Haushalt sein, wo noch nie jemand gestorben ist. Das ist die eine kleine Bedingung. Und sie rennt also los, ganz inspiriert und begeistert, und geht von einem Haus zum anderen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, überall kriegt sie die gleiche Botschaft, nachdem die Leute erst bejahen und sagen, ja, Senfkörner haben wir, kannst du gerne was von haben. Aber die zweite Frage war immer, ist bei euch schon mal jemand gestorben? Ja, ja, schon passiert. Schon länger her, aber schon mal passiert, ja. Also, und dann eben hat Kisa Gotami auf diese indirekte Art und Weise, irgendwann ist es ihr dann klar geworden, ne, was sie da tat, diese Verweigerung, dieses Nicht-Akzeptieren-Können der Tatsache, dass also ihr Kind nicht mehr lebendig wird, sondern dass es also gestorben ist. Und hat ihr auch geholfen, dann eben diese Tatsache jedenfalls zunächst einmal bis zu einem gewissen Grad zu akzeptieren. Und dann natürlich in diesem Zusammenhang immer wird sie dann eine Dhamma-Praktizierende und entwickelt sich wunderbar weiter dann im späteren Verlauf ihres Lebens. Und eine andere Schülerin des Buddha, Patachara, es ist ebenfalls eine recht eine dramatische Geschichte, die hoffe, das wird nicht zu lang, aber ich erzähle es trotzdem. Die wurde von ihren Eltern eingesperrt, um als junges Mädchen, das sind dann immer so diese Geschichten von 7-stöckigen Türmen, um sie davon eine sehr attraktive junge Frau davon irgendwelchen Verehrern fernzuhalten und sie zu beschützen auf diese Art und Weise, wie das oft so ist. Genau das, eben das Bemühen der Eltern hat das Gegenteil bewirkt. Die hat sich dann besondere Mühe gegeben, jemanden zu finden und hat dann eine Person aus dem, einen Diener, einen unteren Rang ihrer Familie, einen Hausdiener, sich verliebt. Und musste natürlich dann die Flucht ergreifen und sich mit ihm woanders niederlassen. Auf jeden Fall, um die Sache etwas kompakter darzustellen. Sie wurde schwanger und hat sich dann gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, wenn ich mein Kind im Haus meiner Eltern, das ist Indien, ne, im Haus meiner Eltern gebäre. Und die Eltern werden dann vielleicht auch versöhnt sein mit meinem plötzlichen Abgang und dass ich mich mit so einem aus der Unterschicht, einem Mann aus der Unterschicht eingelassen habe. Sie werden ihm vielleicht auch verzeihen. Aber ihr Mann will nicht mitspielen, er will nicht mit, er denkt, er hat Angst, dass sie ihn einsperren werden, mindestens vielleicht sogar töten werden. Und sie macht sich allein auf den Weg. Und dann aber passiert es oft in diesen Geschichten, sie wird unterwegs, kommen schon die Wehen und sie schafft es also nicht, muss das Kind auf dem Weg gebären und kehrt wieder um. Weil das ist halt nicht so eine ideale Situation, dann mit einem Frischgeborenen da aufzukreuzen. Und sie geht also wieder nach Hause zurück, wird dann nochmal schwanger. Wieder passiert dasselbe Spiel. Der Mann will wieder nicht mit, sie macht sich wieder jetzt noch mit einem kleinen Kind auf dem Weg. Und dann passiert etwas, das also in der ersten Nacht ein furchtbarer Sturm aufkommt, die Wehen kommen auch wieder, sie gebärt also wieder ein Kind und der Mann ist ihr allerdings in dem zweiten Fall ist er ihr nachgelaufen, hat sie eingeholt und hat also gesagt, ich baue euch einen kleinen Schutz, so ein Palmblätter, einen kleinen Schutzbau gebaut und ist aber dann verschwunden. Er ist nicht mehr zurückgekommen und sie ist dann davon ausgegangen, dass ihr Mann sie verlassen hätte. Gebärt also dann in einem Riesensturm dieses Kind und kann gerade noch so dazu beitragen, dass die beiden Kinder also nicht zu Schaden kommen, macht sich dann am nächsten Morgen auf den Weg und sieht dann an der nächsten Wegkreuzung, dass ihr Mann von einer Giftschlange getötet worden ist. Und ist dann natürlich sehr betrübt und macht sich trotzdem weiter auf den Weg zu ihrem Elternhaus, kommt an einen, es ist eben aufgrund des starken Regens der Vornacht, an einen großen Fluss. Dort muss sie durchwaten, das Wasser geht ihr bis zur Hüfte. Sie denkt sich, ich bringe erstmal das Baby rüber und komme dann zurück und hole den Kleinen nach. Und als in der Mitte des Flusses sie sich befindet, um den anderen Kleinen nachzuholen, sieht sie, wie ein großer Raubvogel kommt und sich das Baby schnappt. Und sie gestikuliert herum und der Kleine auf der anderen Seite denkt, ach, Mutter ruft mich, ich soll kommen, und begibt sich ins Wasser und wird von den Fluten weggeschwappt. Und ihr könnt euch vorstellen, ne, wie sich diese Frau fühlt und dann völlig von den Sinnen schon ist und kommt dann, bleibt natürlich nichts anderes übrig, als weiterzugehen auf der anderen Seite in Richtung Elternhaus und trifft dann einen weiteren Menschen, der da unterwegs ist, und sie fragt ihn dann, du kommst aus der Richtung des Städtchens meiner Eltern. Weißt du, wie es denen geht? Bist du denen begegnet? Oh, sagt er, frag mich nicht nach denen. Gestern bei diesem furchtbaren Gewitter und Sturm hat bei denen der Blitz eingeschlagen. Da sind also alle, die in dem Haus lebten, sind umgekommen. Also auch ihre Eltern und ihr Bruder sind umgekommen in diesem Unwetter. Und das war so, hat ihr dann so den Rest gegeben. Sie ist dann also völlig ausgerastet, würden wir heutzutage sagen. Wie von Sinnen ist sie dann nach Savatthi gerannt, in dieses Städtchen, wo auch ihre Eltern lebten. Und die Menschen dachten, sie ist völlig verrückt und haben sich von ihr ferngehalten. Manche haben sie sogar mit Erdklumpen beworfen und so weiter. Aber irgendjemand hat ihr dann gesagt, den Hinweis gegeben, geh doch mal da drüben in den Jetavana, in dieses Kloster, da ist vielleicht jemand, der dir helfen kann. Und obwohl sie so von Sinnen war, hat sie das wohl noch registriert, in den Jetavana. Und der Buddha hat sie kommen sehen und jemand noch aufgefordert, sie ja so notdürftig zu bedecken. Sie hatte sie alle Kleider vom Leib gerissen und die Haare waren wirr und sie war schmutzig und schmuddelig. Ein furchtbares Bild. Und man hatte sogar dem Buddha gesagt, also die kannst du nicht empfangen. Wie sieht die denn aus? Also mach das nicht. Nein, sagt der Buddha, lasst sie zu mir. Diese Frau ist reif für eine Belehrung. Und diese Frau kam dann also zum Buddha und der Buddha sagte nur einen Satz zu ihr, Schwester, erringe dein Sati, also deine Geistesgegenwart, deine Achtsamkeit zurück. Und in Gegenwart eines Buddhas funktioniert das. Sie also sofort hat sie sich also aus ihrem temporären Verrücktsein, ne, sie war wirklich verrückt gewesen, wieder zurückgebracht in die Gegenwart und sich gesammelt. Und dann hat der Buddha ihr ebenfalls eine Belehrung gegeben und hat sie ihr gesagt, das, was du jetzt erlebst, Schwester, das ist noch gar nichts. Du hast also in diesem großen Daseinskreislauf, in diesen vielen Runden, durch viele, viele Leben so viel Tränen vergossen in Bezug auf Verlust, Verlusterfahrungen und so weiter, viele Tode, die du bezeugt hast von deinen Liebsten und Lieben und Angehörigen und so weiter. So viele Tränen, wie das Wasser der vier Ozeane enthält. Und das war natürlich ebenfalls eine beeindruckende Belehrung für Patachara, so hieß sie. Sie hat sich das zu Herzen genommen, hat sich das nahegebracht. Okay, ist also nicht ein isolierter Vorfall, umso schmerzhaft, wie diese Erfahrung war. Sie konnte also ihre eigene Erfahrung, ich denke, das ist der Hinweis, in einen Kontext stellen. Ne? Wir nehmen eben unsere Erfahrung natürlich meistens höchst persönlich und sehen sie höchst, nur oft auch nur auf dieses eine Wesen, dieses eine Leben begrenzt. Aber es ist ein größerer Zusammenhang, und auf das macht der Buddha immer wieder aufmerksam. Ihr seid nicht zum ersten Mal hier. Es ist schon mehrere Male passiert, dass ihr diese Erfahrung gemacht habt. Manchmal auch die Frage, wie oft wollt ihr das noch machen? Nun, natürlich westliche Menschen sind oft ein bisschen skeptisch. Ja, woher weiß ich denn, dass ich schon mal da bin? Das musst du mir aber beweisen. Ich möchte das empirisch nachgewiesen haben. Bitte gib mir da den empirischen Beweis, sonst kann ich das nicht annehmen. Empirischen Beweis gibt es nicht. Ne? Aber es gibt natürlich, wir wissen von der Nacht der Erleuchtung des Buddha, dass er also drei Wissen oder drei Erkenntnisse realisiert hatte in dieser Nacht. Die erste Erkenntnis war, dass er seine vergangenen Leben sehen konnte. Er hatte Zugang dazu. Also durch seine Meditation eine derartige Kraft in seinem Geist, derartige Subtilitäten, derartige Offenheit und Weite und unseren geistigen Fähigkeiten, wie wir ja auch heute durchaus auch von der Wissenschaft immer wieder hören. Wir benutzen sie ja nur wirklich zu einem wirklich winzigen Teil. Dann stellen wir uns eben vor, jemanden wie den Erwachten, einen Buddha, ne, der also Zugang hat zu einem sehr subtilen Form von Wissen, der also die Fähigkeit besaß, dann also sogar nicht nur ein Leben zu sehen, sondern viele Leben zu sehen, in denen er diese Gestalt war oder jene Gestalt war. Und das ist nicht so wie heute oft, wenn Leute Rückführungen machen oder so, die dann irgendeine besonders berühmte Persönlichkeit waren, eine historische Gestalt, eine wichtige oder so, oder irgendein anderer Promi aus der früheren oder späteren Vergangenheit, sondern von allen möglichen Leuten, sogar tierische Gestalten. Und dann das zweite Wissen, die zweite Erkenntnis war eine Einsicht in, man könnte sagen, in die Matrix, die große Matrix, eben den Makrokosmos, die große Matrix, denen wir alle drin sind. Also die vielen Leben, die wir hinter uns haben, auf welche Art und Weise Lebewesen entstehen und aufgrund ihres Wirkens dann weitergehen und dann entsprechende Resultate und Konsequenzen ihres Erlebens widerfahren. Das war seine zweite Erkenntnis. Also in Bezug auf alle Lebewesen, ne, dass alle, man könnte kompakt sagen, alle Lebewesen, wie ich es eben am Anfang gesagt habe, sind Erben und auch Schaffende, aktiv Schaffende ihres Karma. Ne? Wir sind da aktiv beteiligt. Wir sind keine Opfer, sondern Wirkende. Vielleicht ist das für viele von euch eine gute Botschaft, ne? Anscheinend. Den Eindruck zu haben, dass wir einfach den Umständen oder so, auch unseren eigenen Umständen hilflos ausgeliefert sind. Wir sind durchaus auch Wirkende. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann könnte das durchaus auch dazu führen, dass wir also mit viel größerer Entschlossenheit, also unser Leben dem Heilsamen widmen, ne? Dinge tun, die wirklich nicht nur für uns, sondern auch für andere Wesen förderlich sind und die unseren Geist mehr und mehr erhellen und solche guten emotionalen Qualitäten zum Vorschein bringen, die wir im Buddhismus ja immer wieder betonen, wie Mitgefühl, Metta, liebevolle Zuwendung, Freude und Gleichmut. Aber dann das dritte Wissen, natürlich, es ist ein entscheidendes Wissen, auf dem es dem Buddha natürlich ankam, war dann die vollständige Erkenntnis, das Erkenntniswissen. Dass er erkannt hatte, es gibt nichts mehr zu tun, das Ende dieses Daseinskreislauf in seinem kleinen, in seinem persönlichen Mikrokosmos ist erreicht. Er hat also das Ungeschaffene, Ungeborene, Ungewordene realisiert, Nibbana verwirklicht. Ja, ihr könnt euch einen dieser Begriffe aussuchen dafür. Und dieses Wissen ist das, worum es dem Buddha auch in seinen Belehrungen ankam. Nicht jeder Mensch braucht, diese ersten beiden Wissen sind nicht nötig, um vollständig zu erwachen. Man muss nicht das in einer Sequenz sozusagen durchlaufen. Manche Menschen haben diesen Zugang. Ich habe Menschen darüber sprechen hören, von denen ich weiß, dass sie niemals lügen würden, die Zugang hatten zu Dimensionen, zu denen ich keinen Zugang habe, wo Otto Normalverbraucher keinen Zugang zu hätte. Aber es ist auch nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, dass man vergangene Leben schauen kann oder sehen kann, wie andere, unter welchen Bedingungen andere Menschen in dieses Dasein kommen und wie sie weiter wandern werden. Das ist nicht wichtig. Das Wichtige ist eben, dass wir das in unserem möglichen Stehende tun, um also diesen Prozess des Erwachens weiter voranzubringen. Und das bringt uns dann natürlich zu den Praktiken. Die Praktiken, die wir haben in der buddhistischen Lehre, die sich mit diesem Thema konkret beschäftigen. Und eine davon, viele von euch kennen das, es ist in der Satipatthana Sutta erwähnt, die Sutta selbst als Ganzes widmet sich natürlich der zunehmenden Entfaltung und des Entwickelns unserer Bewusstheit, unseres Gewahrseins, wie wir sagen, in diesen verschiedenen Kategorien, im Bereich vom Körper, im Bereich der Gefühle, der mentalen Vorgänge, der gedanklichen Vorgänge, der Zustände, geistigen und mentalen Zustände und dann eben der verschiedenen Kontemplationsthemen, die uns förderlich sind und hilfreich sind, dass wir also ein bisschen auf Tiefgang kommen, nicht nur an der Oberfläche bleiben. Und das Erste in diesem Zusammenhang ist eben der Bereich, den ich auch in der Meditation ansprach, Gayanupassana, der Bezug zum eigenen Körper. Passana, ne, das Schauen, das Betrachten des Körpers. Gaya ist der Körper, der physische Körper. Und das ist ein wichtiges Eingangstor für unsere Praxis. Ist für alle Menschen zugänglich, ist direkt und einfach. Wir fangen an mit einfach solchen Übungen, wie wir es heute Abend gemacht haben. Körperbewusstheit, Atmung, die verschiedenen Stadien der Atembetrachtung und unsere Art und Weise, wie wir uns im Leben bewegen, die zunehmende Bewusstheit in den täglichen Dingen. Aber natürlich, dann geht es weiter. Irgendwann kommt dann die analytische Seite mit rein, die oft eben in vielen Vipassana-Retreats vielleicht nicht den Platz hat oder aus bestimmten Gründen rausgelassen wird, wo man dann eben mehr in die analytische Richtung geht und sich dann Fragen stellt in Bezug auf, woraus besteht dieser Körper? Was sind die Bestandteile? Ja, und wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, das sich hautnah anzuschauen, wie ich das beschrieben habe damals in England, dann kann man das auch visuell durchführen, ne? Den Körper mehr als eine Ansammlung von bedingten Elementen zu sehen, ne? Die zusammengefügt, recht geschickt und clever zusammengefügt sind, aber eben bedingt sind. Und die auf diese Bedingungen und Bedingtheiten haben wir nur auch wiederum sehr bedingten Einfluss. Ne? Den Körper immer vital und gesund zu erhalten, gelingt uns nur im begrenzten Maß und ist eine begrenzte Zeit. Und von daher, vor allen Dingen, wenn man vielleicht etwas fortgeschritten ist im Leben, aber ich würde sogar auch denen empfehlen, die noch nicht so alt sind, noch nicht 50, 60, wo sich die ersten Alterserscheinungen bemerkbar machen, dann damit zu beginnen, die Bedingtheit des eigenen Körpers zu untersuchen und sich das klar zu machen, ne? Dass es Dinge sind, die verschiedenen Organe, die verschiedenen Funktionen des Körpers, die dort ihr durchaus auf der wissenschaftlichen Ebene gesehen ein faszinierendes Zusammenspiel haben. Aber es bleibt nicht so, ne? Es bleibt nicht so, es lässt sich nicht erhalten. Und es wird irgendwann dahin führen, dass wir uns davon verabschieden müssen, auch von dieser Idee des faszinierenden Zusammenspiels, sondern mehr sehen, dieses Zusammenspiel dieser Dinge, das bin ich nicht. Denn wenn ich das wäre, könnte ich ja bestimmen und sagen, okay, es möge so sein, es möge bestehen bleiben. Wenn wir irgendwie an den Höhepunkt unserer Vitalität angekommen sind, sagen wir mal, wann ist das? Sehr früh in den 20ern, vielleicht sogar noch früher. Stopp, halt, jetzt, so soll es bleiben. Könnte man dann sagen. Aber wir können es nicht. Und genauso bezogen natürlich auf den Geist. Auch darauf bezogen können wir nicht sagen, dass wenn wir im Vollbesitz unserer besten geistigen Fähigkeiten sind und so weiter, ist ebenfalls nicht möglich zu sagen, halt, stopp, jetzt, innehalten, möge es so bleiben. Das ist auch interessant, ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo ein Mann, der in den letzten Stadien einer Krebserkrankung war, einem Kloster anbot, wenn ihr wollt, ich würde sehr gerne meine letzten Tage im Kloster verbringen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich sozusagen als Objekt benutzen, als Kontemplationsobjekt. Und sie hatten irgendwie ein Zimmer frei, ein Parterre war leicht zugänglich und gesagt, ja, das kannst du machen. Und er ist eingezogen und das hat ihm sehr viel Freude gemacht. Er konnte noch an den Meditationen und so weiter teilnehmen. Und die Mönche haben ein bisschen mitgeholfen, um sich um ihn zu kümmern. Und es lief alles wunderbar. Und er wurde als Beispiel dargestellt von jemandem, der seinen Körper wunderbar loslassen konnte. Er hatte überhaupt keine Angst davor, sich von diesen Bedingtheiten, diesen zusammengefügten Aspekten, Organen und so weiter zu verabschieden. Das war für ihn absolut kein Problem. Er wurde dann sogar in Dhamma-Vorträgen erwähnt als leuchtendes Beispiel. Aber dann passierte etwas anderes, und zwar sein Geist fing an abzubauen. Und das hat ihm große Mühe gemacht, dass er nicht also über seine geistigen Fähigkeiten verfügte, so wie er es gewohnt war. Und dann wurde es schwierig. Und dann wurde es so schwierig, dass er also auch wirklich einen sehr unangenehmen Geistes- und Gemütszuständen zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Ob es ein Happy End war, im buddhistischen Sinne jetzt. Also ob er in Frieden sterben konnte, das wäre ein buddhistisches Happy End, nicht das Hollywood Happy End. Wahrscheinlich schon, denke ich jetzt mal, aber es ist eine Vermutung. Aber was für mich die Botschaft ist in dieser Begebenheit, ist eben, ne, es geht nicht nur um den, selbst wenn wir an den Körper, die Anhaftung an unseren Körper oder den Besitzanspruch an unserem Körper aufgeben können, ist immer auch noch der Geist. Wie steht es denn damit? Ne? Wie sehr sind wir denn davon überzeugt, dass wir eben, dass wir unser Geist sind? Ne? Wie sieht es damit aus? Dass ich meine Gefühle bin, meine Wahrnehmung, meine Erinnerungen, meine Sinneseindrücke, die Dinge, die ich verarbeite, die ich durch die Sinne hereinnehme, das Sinnesbewusstsein. Das sind genau natürlich die interessanten Bereiche, um die wir uns auch eben in der Meditation zu kümmern haben und die dann im Laufe einer, gerade einer Gewahrseins- und Achtsamkeitsschulung auch angesprochen werden. Untersucht das, geht der Sache wirklich auf den Grund. Wenn ihr bemerkt, dass ihr da sehr starke Investitionen habt in eben eure, in die geistigen Anteile eures Erlebens, dann rennt nicht davor weg, steckt nicht den Kopf in den Sand, lasst euch nicht zu schnell beängstigen, sondern seid interessiert daran. Denn was ihr ziemlich schnell herausfinden werdet und sehen werdet, ist, ihr seid auch das nicht. Der, wer ihr wirklich seid, sind nicht eure Gedanken, nicht eure Gefühle, nicht eure Wahrnehmung, nicht eure Erinnerung. Denn auch wenn ihr das wärt, hättet ihr auch Kontrolle darüber. Ihr könntet sein, mögen meine Wahrnehmung, meine Erinnerung, meine Gefühle nur angenehm sein, mögen sie nicht unangenehm sein. Ne? Also ich würde das tun. Sofort. Aber da ich das nicht tun kann und es als ziemlich fruchtlos erachtet habe, ist meine Orientierung natürlich, mich von dieser Haltung zu lösen. Und das ist etwas, meine Erfahrung sagt mir, dass es ein gradueller Prozess ist, der immer wieder die Bereitschaft erfordert, hinzuschauen. Und die eigentlich direkteste Einladung hinzuschauen ist, wenn wir Leidensdruck haben, ne? Wenn wir Dukkha erfahren, wenn es irgendwo wehtut, irgendwo klemmt, der Schuh drückt und so weiter, dann aha. Normalerweise der weltliche Mensch würde sagen, ja, eine neue Sinneserfahrung muss ja etwas Besseres, etwas Schöneres, Urlaub machen, eine Kreuzfahrt oder was auch immer man sich vorstellt oder neue materielle Dinge sich beschaffen, ne, wie die Leute fielen, diese Strategien, wie man also das Thema vermeidet. Ne, es gibt diese, hier auf meiner Liste habe ich 3 Dinge, um das Thema Tod zu vermeiden. Die Verleugung, die Verlagerung in die Zukunft, Ablenkung auf die vielen Trivialitäten des Lebens und dann interessanterweise der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Na, was ist das denn? Haben wir nicht eben von Leben vor dem Leben und Leben nach dem Leben gesprochen? Es geht um den Glauben. Ne? Also der Buddha, wenn der Buddha von Wiedergeburt spricht, dann meint er ja damit es nicht als Trostpflaster, als Trösterchen. Ne? Dass wir irgendwie ja. Ich erinnere mich an mal ein Interview gesehen mit einer Asiatin, ich glaube eine Burmesin, die wurde zu diesem Thema interviewt, sagte, wie sieht es aus, haben Sie Angst vor dem Tod? Nein, sagte sie, mit einem wunderbaren Strahlen, Inbrunst der Überzeugung, nein, wir werden doch wiedergeboren, keine Angst zu haben. Schön, wenn man das so sagen kann, das war sehr überzeugend, ne? Sehr direkt in die Kamera gesprochen und dies war nicht irgendwie etwas Aufgesetztes, sondern sehr authentisch. Aber der Buddha meint damit eigentlich nicht das so sehr, sondern mehr die Warnung, der Warnhinweis. Ne? Also wenn ihr es jetzt nicht erledigt, wenn ihr jetzt nicht zur vollständigen Erkenntnis gereift in diesem Leben, gut, wenn die Dinge gut laufen, wenn eure Orientierung in diesem Leben heilsam ist und förderlich ist und ihr das Gute entfaltet und entwickelt, dann habt ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Garantie, denn die karmischen Komplexitäten sind sehr, sehr undurchsichtig, dann habt ihr wahrscheinlich im nächsten Leben die Möglichkeit, euch um die weitere den weiteren Prozess der Erkenntnis zu kümmern. Aber das karmische Saatgut, was geht manchmal auf sehr kuriose Art und Weise und hat immer wieder auch dann Überraschungen parat im Leben. Ne? Menschen, die gute Dinge tun, erleben eine Katastrophe nach der anderen. Ne? Oder andere Leute, die ein völlig unmoralisches, unethisches Leben führen, ne? Die leben Saus und Braus. Auf oberflächlicher Betrachtung gesehen würde man sagen, das stimmt was nicht, es ist ungerecht. Wer ist dafür verantwortlich? Der da oben oder der da unten oder wie man den, wo man hinzeigen möchte. Einfach, diese Dinge sind für uns nicht klar einsehbar. Und von daher ist es müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Wir haben einfach nur das Rüstzeug, die Ausrüstung, die wir jetzt unmittelbar mit uns haben, vor uns haben. Und dass wir uns kümmern können, das ist eigentlich eine gute Nachricht, würde ich sagen. Wir brauchen nicht weit zu schweifen in die Zukunft oder Spekulationen anzufertigen über die Vergangenheit, sondern hier, die Erkenntnis, wie mein Lehrer Ajahn Sumedho mal sagte, geschieht im Hier und Jetzt. Ne, oder wie Ajahn Chah sagte, the one who knows, Bhutto, das ist ein Hinweis darauf, derjenige oder diejenige, das ist eigentlich völlig geschlechtsneutral, dasjenige, was erkennt, sollte man vielleicht eher sagen, ist immer hier und jetzt. Ne? Das kann gar nicht anders sein. Denn Erkenntnis ist kein gedankliches Konstrukt, keine Abfolge von cleveren Gedanken, analysierenden Gedanken, obwohl manchmal durchaus temporäre Analyse hilfreich sein kann, um uns Fragen zu stellen, interessante Fragen zu stellen. Aber letztendlich geschieht die durchdringende Einsicht, die durchdringende Erkenntnis unmittelbar, ne? Wenn es uns dann plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, was wir unser ganzes Leben lang gemacht haben, wo wir sehr unrealistisch immer wieder Ich-Energie, Ego-Energie, Selbst-Energie reingeschoben haben und von daher uns durchgefragt haben, wie kommt es, dass ich immer noch leide? Wie kommt es, dass ich immer noch Schwierigkeiten habe und irgendwie das Gefühl habe, ich hake fest, ich sitze fest, es geht nicht so richtig weiter. Dann also zu untersuchen, diese Mechanismen des, wie der Buddha sagte, des Ich-Machens und Mein-Machens, eben dieser Identifikation, die wir haben mit Körper und Geist. Und dafür ist gerade die Schulung in Achtsamkeit, die vortrefflichste, würde ich mal sagen, diese Sachen wirklich letztendlich auf den Grund gehen kann. Und es wird ja sogar versprochen in dieser Lehrrede, am Ende heißt es, wenn man also in der Lage ist, dass man also 7 Tage lang ununterbrochen Achtsamkeit aufrechterhalten kann. Dass man dann also erwarten kann, dass man also die erste Stufe des Erwachens auf jeden Fall verwirklichen kann. Manche dieser Hinweise sollte man vielleicht nicht so wörtlich nehmen, vor allen Dingen, wenn es bezogen wird, wieder von der Ich-Perspektive betrachtet wird, ja was, ich, eine Woche lang ununterbrochen Achtsamkeit, das schaffe ich nie. Ich sitze hier, ne, 5 Minuten und mein Geist ist irgendwo sonst wo. Aber das ist auch wieder eine, wir nehmen alle Dinge, die wir tun, so unheimlich persönlich. Ne? Sofort sind wir dabei zu beurteilen, wie es läuft, wie es geht, ob ich die Fähigkeiten habe. Ne? Und manche Aussagen in den Lehren, die vielleicht auch nur als Metaphern zu verstehen sind, nehmen wir sehr wörtlich. Vor allen Dingen Zahlen muss man sehr viel Vorbehalt genießen in buddhistischen Schriften. Ja, und so ein 500 heißt oder so, das heißt sehr, sehr viele Leute. Die viele der damaligen Lehrer hatten 500 Schüler und Schülerinnen. Die hatten nicht alle genau 500, das waren unheimlich viele. Die hat man vielleicht nicht so genau gezählt. In der Schweiz hätte man die alle gezählt. Aber in Indien, da macht man sich nicht die Mühe. Da sagt man einfach, da sind sehr viele Leute. Und irgendwann in den Schriften taucht es dann auf als 500 oder 10.000 oder sonst etwas. Und auch diese Hinweise auf wie viele Minuten, Sekunden, Tage, Monate, Jahre wir ununterbrochen achtsam sein sollten, um dann das vollständige Erwachen zu verwirklichen. Damit sollte man sich auch keinen unnötigen Druck machen. Ne? Denn das ist nicht der Sinn dieses Hinweises. Ich sehe also die Hinweise gerade in dieser Lehrrede eher so, dass es eine Ermutigung sein sollte, uns dazu zu bringen, dass wir uns wirklich der Aufgabe widmen. Ne? Und wir müssen uns klar machen, sehe ich das realistisch als Möglichkeit an, mit den anderen flankierenden Maßnahmen, die wir natürlich haben in der buddhistischen Lehre, also diesen Weg zu gehen, ne? Den zu meiner Priorität in diesem Leben zu erheben, nicht als Nebensache, als Hobby am Wochenende oder wenn ich da mal Zeit habe, sondern wirklich, dass unser ganzes Leben davon durchdrungen wird. Und also wir versuchen nicht, irgendeine Achtsamkeitspraxis irgendwo in eine Nische unseres Lebens reinzuquetschen, damit wir den Stress besser aushalten können oder sonst irgendwo gut funktionieren können, sondern umgekehrt. Ne? Wir versuchen, unser Leben so zu leben, so zu orientieren, dass wir also dem Prozess des zunehmenden Erwachens, des Wachwerdens, des Erkennens, des Gewahrseins, des zunehmenden Bewusstheit, dass sie dem dienlich sind. Und dann kommt das auch gut. Ne? Dann werden wir nicht mehr so viele starke Schwankungen erleben im Leben. Das Leben wird sich eher mehr harmonisieren wir haben mehr das Gefühl, dass wir in einem gewissen Fluss sind im Leben und nicht so riesigen Schwankungen unterliegen und extrem unterliegen. Ne? Das kommt im Laufe der Zeit, ne? Wenn unsere Orientierung stimmt. Wenn wir also da den Schritt 1 natürlich und Schritt 2 nicht vergessen haben. Nur auf eine Technik zu vertrauen, greift zu kurz. Ne? Techniken sind gut, methodische Hilfsmittel wunderbar, aber sie müssen auch begleitet werden, eben von, das würde jetzt noch ein weiteres Thema führen, von den Betrachtungen, die mit den vier edlen Wahrheiten im Zusammenhang stehen, im achtfachen Pfad. Das wäre ein Thema für einen anderen Abend. Das möchte ich jetzt nicht noch anreißen. Euch einfach nur ermutigen, eben dieses Thema Maranasati, eben gibt so viele Einstiegsmöglichkeiten und Tore, wie wir uns diesem Thema annähern können. Ne? Das sind diese fünftäglichen Betrachtungen, die ich erwähnt habe, dann diese handfesten Dinge, wenn die Geschichten, die ich erzählt habe. Wir brauchen nicht auf die Katastrophen zu warten, wie bei den Beispielen dieser beiden Frauen, sondern wir können jetzt uns dafür interessieren, uns die Frage stellen, wo hake ich fest, wo habe ich furchtbar viel emotional, mentale Energie investiert in mein Leben, wo kann ich nicht loslassen, wo kann ich nicht mehr Raum und Offenheit verspüren in meinem Herzen, wo wird es eng, wo zieht sich Geist und Herz zusammen. Das sind die interessanten Bereiche, da steigen wir einfach ein und dann lichtet sich irgendwann das Dickicht schon unserer Täuschung und verzerrten Wahrnehmungen. Wir nähern uns dann diesem Todlosen, wir nähern uns dem Todlosen an. Ne? Auf eine Art gesehen ist es auch ein gradueller Prozess natürlich. Das ist das Paradox. Erkenntnis findet immer im Hier und Jetzt statt. Ne? Direkte Erkenntnis. Aber wir sind auch in einem Entwicklungsprozess. Ne? Wir können uns nicht suggerieren, ja, Erkenntnis hier und jetzt, ja, wo ist denn das Hier und Jetzt? Gib's mir. Ich will es jetzt. Du kannst es noch so kräftig wollen. Es kommt nicht aufgrund eines Willensimpulses, sondern es kommt aufgrund einer graduellen Praxis. Dass sich dieser Erkenntnisblick mehr und mehr, praktisch, dass er mehr und mehr zu unserer Lebensweise wird. Intuitiv, dass wir es verinnerlichen. Und dann, denke ich, sind wir im Strom des Dhamma. Vielleicht noch nicht Strom eingetreten im strengeren, im engeren Sinne des ersten Grades des Erwachens, aber es ist nicht weit. Also in diesem Sinne würde ich das mal für heute bewenden lassen. Das ist ein bisschen länger geworden, als ich geplant hatte. Und die Möglichkeit geben, wenn etwas, ich euch nicht überladen habe mit Fakten und so weiter, das durchaus noch ein bisschen reingebracht werden kann in Form von Kommentaren oder Resonanzen, die ihr habt. Danke also erstmal für eure Teilnahme. Sollen wir das auch, soll das auch noch hier auf? Wenn jetzt noch was käme, sollte das auch noch hier drauf sein?
Mhm.
Okay. Ja, ich habe sehr viel nicht besprochen, was hier draufsteht. Also, ihr seht, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu diesem Thema. Aber vielleicht habt ihr euch ein paar Gedanken gemacht, jetzt währenddessen oder danach. Wenn nicht?
Doch, mir ist das Wort mit dem Astros mit dem Bedingten, das ist mir so deutlich geworden. Und dann habe ich mir, das ist dann in der Lehre, da gibt es ja ein Unbedingtes.
Mhm. Genau. Das ist der Hinweis gewesen. Also die Frage ist nach dem Unbedingten, Ungeschaffenen, Ungewordenen. Ne? Also die werden so immer in einem Atemzug erwähnt. Ne? Und dann eben der Hinweis darauf, wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es keinem entrinnen aus dem, was bedingt ist, was geworden, geschaffen, geboren ist. Ne? Ich glaube, ja.
Ja, das ist gut, ja. Es ist noch sehr.
Dieses Wort unbedingt ist auch ein bisschen komisch, es hat so eine Doppelbedeutung im Deutschen. Ne?
Ja,
die unconditioned. Die unconditioned im Englischen ist klarer, für mich jedenfalls, wo ich im Englischen groß geworden bin, meine Dhamma-Ausbildung sozusagen. Ne? The conditioned and the unconditioned, sagt man immer im Englischen. Ne? Das conditioned ist das Bedingte, das Geschaffene. Und the unconditioned, das ist jenseits des Geschaffenen, Gewordenen, Geborenen. Da sollte man jetzt nicht darüber zu sehr nachdenken, was das ist. Ne? Das ist einfach nur ein Hinweis darauf, dass diese Erfahrensdimension, diese Realität existiert. Es braucht natürlich dann man könnte sagen, wir können es als Arbeitshypothese nehmen, ne? Für unsere spirituelle Praxis. Wenn wir denken, dass es das nicht gibt, davon ausgehen, das kann nicht sein, sowas kann es nicht geben. Es gibt nur das. Ja, dann haben wir auch etwas. Dann sagen wir auch etwas aus, wir machen eine philosophische Aussage. Ne? Und wenn wir dann unser Leben entsprechend daran orientieren, wo kommen wir damit hin? Also wenn wir nur am Bedingten, Geschaffenen, Gewordenen hängen und denken, das ist das Nonplusultra, das ist alles, was es gibt. Anderes gibt es nicht, es gibt nur das. Für mich nicht so eine gute Nachricht. Ja, einige von euch haben Fragezeichen, ich sehe sie über eurem Kopf schweben.
Also ich sehe irgendwie das Gefahr, wenn man was benennt schon, verdient man es schon. Also ein Automatismus.
Genau, ja. Und das war dem Buddha schon bewusst, deswegen hat er immer wieder Hinweise gemacht, auf die Gefahr hinzuweisen, ne? Die darin liegt, eben alles zu verdinglichen, ne? Unsere gesamte Erfahrung.
Das unbedingt.
Genau, absolut. Ja. Schon allein den Begriff zu haben, ist schon, ne, haben wir schon, wenn wir nicht aufpassen, ein Ding rausgemacht. Wir machen aus allem ein Ding, ne, kann man sagen. Gibt es die Möglichkeit, also nicht aus allem ein Ding zu machen? Gibt es schon. Ne? Ist das Gewahrsein ein Ding? Ist das Bewusstsein ein Ding? Also Bewusstsein ist im umfassendsten Sinne. Versuchen die Wissenschaftler seit je herauszufinden. Und sie hoffen, dass sie es irgendwann im Gehirn entdecken. Und wenn sie es dann tun, dann müssen wir die buddhistische Lehre irgendwie dem anpassen. Wenn sie das wirklich beweisen, dann haben wir Probleme. Wie der Dalai Lama so schön sagt, ne, wenn sie die Wissenschaft wirklich nachweist, empirisch nachweist, dass bestimmte Dinge der buddhistischen Lehre nicht tragbar sind, einfach aufgrund, da ist Evidenz, empirischer Nachweis, dann müssen wir etwas modifizieren. Aber das, ne, das, was ich gewahr ist, das, was ich bewusst ist, kann nicht als Objekt gesehen werden. Ne? Genauso, als würde ich sagen, ja, wo sind meine Augen? Zeig mir meine Augen. Und ich habe unabgesehen von einem Spiegel. Alles, was ich weiß, ist, ich kann sehen. Ich muss meine Augen nicht sehen, um zu wissen, dass ich sehen kann. Ich muss nicht wissen, wo sich das Gewahrsein befindet oder ob es existiert, um mir gewahr zu sein, der Dinge, die um mich herum und in mir geschehen. Ne? Um bewusst zu sein, muss ich nicht wissen, wo das Bewusstsein ist, ob es im Gehirn ist oder außerhalb oder dazwischen oder sonst wo. Es ist nicht notwendig. Aber natürlich kann man nicht die Wissenschaft davon abhalten, weitere Vorstellungen einzustellen. Das sollen sie auch tun, bin ich voll dahinter. Ne? Bitte.
Ja, ich meine, das, was wir hier an Erklärungen hören, in Erfahrung bringen wollen und so weiter und was uns weiterbringt, was uns lieber und so weiter macht, das sind ja auch alles nur Konzepte. Das ist ja auch schon nicht mehr das, was der Buddha gesagt hat. Es wäre ja auch irgendwie merkwürdig, wenn in 2500 Jahren sich nichts entwickelt hätte. Also das sind ja schon durchaus gefärbte Varianten dessen, was der Buddha vielleicht mal gesagt hat, was wir heute denken. Und natürlich, warum soll denn die Wissenschaft keinen Einfluss darauf haben? Also wenn man jetzt mal so weiterdenkt, falls die Welt noch 2500 Jahre bestehen sollte, was man ja nicht so genau weiß, dann wird doch so oder so ein anderer Buddhismus da sein. Das ist ja nicht ewig im Leidegott oder nicht unconditioned.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du eigentlich sagen willst mit dem, was du sagst.
Dass das nicht schlimm ist, wenn die Wissenschaft Dinge herausfindet und wir dann sozusagen, nenn es jetzt mal Philosophie, auch verändern müssen. Das ist ja nichts Schlimmes. Das heißt nicht, dass es vorher falsch war oder jetzt viel richtiger ist oder so. Es ist dann anders.
Ja, ich würde das so ganz pauschal nicht unterschreiben. Also, denn... Also ich meine, ich stelle es einfach dahin. Das sind zwei völlig verschiedene Vorgehensweisen. Ne? Die Introspektive, die man in der Kontemplation und Meditation macht, ist völlig anderes als, sagen wir mal, die wissenschaftliche Vorgehensweise, die sich ja immer auf harte Fakten beziehen muss und ja auf Materie. Ne? Wenn wir von Gehirn sprechen, sprechen wir von Materie. Interessante Sache ist auch, wovon ich vor einiger Zeit hörte, Leute, die sogenannte Nahtoderfahrung haben und berichten, was sie da erleben. Das ist sehr interessant übrigens. Kann ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Die also dann Zustände erleben, wo sie sehr, sie sind aus ihrem Körper weg, teilweise gucken die dann sogar auf ihren Körper runter, wenn sie sich irgendwo befinden und sind sehr in einem wunderbaren Zustand. Ne? In einem sehr haben einen Zustand, sie sind allerdings noch nicht gestorben. Allerdings ist die Gehirnaktivität nicht mehr vorhanden. Die ist nicht da. Die ist nicht da.
Die ist nicht messbar.
Die ist nicht, genau, sie ist nicht messbar, genau.
Aber diese Glückszustände, von denen berichtet wird, was man weiß, ist, dass die mit Hormonen zu tun hat. Also, dass man im Sterben verstärkte Endorphine ausschüttet.
Ja, ja, ja. So. Ja, ja, diese Dinge passieren schon. Ne?
Das ist so. Sodass man zum Beispiel wahrscheinlich in letzter Konsequenz nicht in Schmerz stirbt. Weil dann, außer diese Funktion ist, die Funktion ist nicht mehr da. Normalerweise als letztes gibt es eine Endorphinausschüttung und
warum ich das gedacht habe, ist einfach was Interessantes, dass die Gehirn, das ist Zero auf dem Ausschlag, auf dem Gerät, wie immer man das nennt, ist keine Gehirnaktivität da und trotzdem diese Person kommt ja zurück. Ne?
Ja, ja.
Das ist interessant. Einfach nur als interessante kleine Anekdote. Ich möchte da gar nicht irgendwie eine große Meinung zu haben. Ne? Aber es ist einfach interessant, sich mal ein bisschen das nachklingen zu lassen, dass also da etwas ist, was nicht, man könnte sagen, gut, es ist noch nicht messbar, aber vielleicht ist es auch nicht, wird es nie messbar sein. Diese Hypothese kann man auch aufstellen. Wir müssen einfach einen offenen Geist haben in Bezug auf das. Da wird noch weiter, deswegen wird diese Art der Forschung weitergehen und das ist auch nicht so sehr mein Metier, sage ich mal. Und ich finde es immer wieder interessant zu hören, aber die Art und Weise der Praxis, in die es jetzt in der buddhistischen Geisteschulung geht, versucht also die Instrumente zu benutzen, die wir zur Verfügung haben. Und das ist eben die Sati, Marana Sati, also die Achtsamkeit in Bezug auf unser Leben, auf unsere Vergänglichkeit, auf die Ursachen für unser Leid, die Ursachen, die Bedingungen, die wir erstellen können, dass das Leid sich von uns löst und so weiter. Und sogar die Bedingungen, die dahin führen, dass sich unser Geist gänzlich löst, dass wir ans Ende von unserem Leid gelangen. Und darum geht es ja eben in dieser Darlegung, in vielen dieser Darlegungen des Buddha, dass er uns da die Möglichkeiten geben wird, die vielen verschiedenen Tore des Dhamma, da spricht man auch von 84.000 Toren, ob das jetzt so viel sind, wiederum sehr, sehr viele Eingangstore gibt es, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und Maranasati ist eine Form. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das diese Kontemplation irgendwie schwermütig macht oder ihr depressiv werdet dabei, dann bloß nicht, dann müsst ihr das mit Metta Bhavana ergänzen. Es gibt diese berühmte Geschichte in den Schriften, wo die Mönche also dann den Körper untersucht haben, dann irgendwie so das Unattraktive des Körpers festgestellt haben, und nach der Regenzeit kam der Buddha zurück in das Kloster und sah, es sind so wenig Mönche hier, was ist hier los? Und da hat ihm ein Mönch gesagt, ja, die haben sich alle umgebracht. Die waren so entsetzt von dem, was sie da gesehen haben. Die wollten nicht weiterleben. Und da sagte der Buddha, ja, die haben das völlig falsch verstanden. Die sind völlig irre gegangen. Man muss natürlich einen Ausgleich schaffen, wenn dich diese Art der Kontemplation in, sagen wir mal, wirklich morbide und negative oder aversive Zustände führt, die vielleicht gegen sich selbst gerichtet sind, das Ganze also persönlich nimmst. Wenn du das mit Metta Bhavana ausgleichst, mit der Praxis und der liebevollen Zuwendung, der Güte und so weiter, dann kommt das gut. Dann hast du einen Ausgleich auf der emotionalen Ebene. Also auch da wieder ein Hinweis, dass die geschickten Mittel, die man anwendet in der Dhamma-Praxis, sehr gut oft eben Kombinationen laufen. Dass wir nicht nur eine Spur haben, eine Technik, eine Kontemplation, eine Zugangsweise, sondern wir haben im Laufe eines Engagements im Dhamma tauchen ja immer wieder neue Möglichkeiten auf, wie man sich die eigene Erfahrung von unterschiedlichen Blickwinkeln nahebringen kann. Und ich würde euch einfach ermutigen, diese geschickten Mittel, Upaya, diese geschickten Mittel, so werden sie genannt, auch zu benutzen, in ihrer Vielfältigkeit. Manche Menschen lieben die Vielfältigkeit, kommen damit sehr gut klar. Andere brauchen ein, zwei, drei höchstens klare, direkte Sachen und das reicht ihnen. Und das ist eure Aufgabe für euch herauszufinden, was für euch greift und funktioniert und euch in diesem Ergründen, im Weg des Ergründens weiterbringt. Wir haben 20 vor 10. Ich würde sagen, es ist spät. Ich würde sagen, dass wir vielleicht schließen für heute Abend. Ich danke euch nochmal für eure aktive Teilnahme. Ich wünsche euch einen schönen Heimweg.